Seminar mit Frau Susanne Russek vom 12.02.2015. Der Vortrag konnte leider nicht komplett aufgenommen werden. Aus diesem Grund fehlen ungefähr die letzten 10 Minuten.
So, ich darf Sie ganz herzlich hier begrüßen in unserem Gemeindehaus. Ich glaube, die Plätze reichen gerade so aus. Falls noch jemand Stühle sucht oder wenn es noch Leute nachkommen, es gibt oben noch 10 bis 12 Stühle, dann müsste man eben in das kleine Zimmer schauen und dort die Stühle herschleppen, bitte. Wir haben heute das Richtige, herschleppen, das ist schon das richtige Stichwort. Was ist eigentlich hier meine Verantwortung hier in der Gemeinde? Was muss ich denn eigentlich schleppen? Was ist mir zugedacht an Last? Ist es zu viel oder zu wenig? Was schleppe ich denn so in der Familie, zu Hause? Was ist da los in meinem Leben? Traue ich mich manchmal gar nicht, die Verantwortung anzupacken, die mir andere zugeben würden oder die mir andere überreichen würden und zutrauen würden? Greife ich nach der Verantwortung, die Gott in mein Leben gelegt hat? Das wird uns heute beschäftigen. Da freue ich mich drauf, dass wir da weitergehen können, weiter an dem Projekt Renovare, also sich neu einkleiden, sich aufs Neue hinausrichten und das Alte dabei gut mitnehmen. Ich freue mich darüber, dass wir heute über dieses Prinzip Verantwortung und das richtige Maß miteinander nachdenken. Wenn ich zurückblicke, dann merke ich, ich habe ganz viel mitgeschrieben, Sie wahrscheinlich auch. Vieles liegt noch oben auf. Ich habe gute Gespräche geführt über das letzte Thema. Handle danach und du wirst leben, hat Jesus einmal gesagt. Leben, danach streben wir, das dürfen wir auch. Wir dürfen wirklich lebendig sein. Wir müssen nicht unter der Lebendigkeit leben, die Jesus Christus uns zuspricht. Handle danach und du wirst leben. Nach was sollen wir handeln? Nach dem Doppelgebot der Liebe, Gott lieben, den Nächsten lieben, wie uns selbst. Und Sie, Frau Russek, haben daraus eine Gleichung gemacht. Gott, den Nächsten und mich selbst. Also das richtige Maß von Verantwortung wird sicherlich in diesem Dreieck sich bewegen. Aber das war das, was bei mir so oben auflag. Ich wollte hören, was bei Ihnen noch vielleicht in Ihrem Konzept oder in Ihrem Mitschreiben, Mitschriebseln noch oben aufliegt oder auf Ihrer Seele, auf Ihrem Herzen noch so ruht, wo wir nochmal reinschauen dürfen.
Das Urvertrauen.
Das Urvertrauen.
Was ganz Elementares.
Ja, genau.
Ich habe mir gedacht, wenn jeder das Maß oder wenn jeder sagt, okay, ich nehme die Verantwortung wahr und sage in einem Ehrenamt, der macht dann wohl die Arbeit.
Der Pfarrer?
Genau.
Die Pfarrfrau.
Genau. Für mich war es schon wichtig, auch das einfach nur klar zu machen, dass Jesus auch Grenzen gesetzt hat und Nein gesagt hat. Und dass man auch mal den Mut haben darf und kein schlechtes Gewissen vielleicht. Das war jetzt für mich eigentlich das, was ich so mitgenommen habe. Und dass man auch mal hören sollte und nicht nur schaffen, vielleicht so wie ich gemacht habe.
Ja.
Ja.
Für mich war ganz wichtig diese Gleichung. Das heißt, Gott wie dich selbst und deinen Nächsten, alles so in einer Linie. Und das war für mich jetzt also auch ganz, ganz wichtig. Weil das, ja, das hängt halt doch immer wieder mal so. Entweder liebe ich meine Nächsten zu sehr oder liebe ich mich zu sehr, oder bei mir schwankt das dann immer so. Das bleibt nicht so in der Waage. Oder möchte ich daran arbeiten, dass das so bleibt.
Danke. Mir hat auch gefallen, dass wir so in der Kleingruppe miteinander arbeiten konnten. Und meine Kleingruppe hat mir einen ganz wunderbaren Satz geschenkt, an dem ich arbeite auch und kaue und vielleicht auch mal darüber predigen will. Liebe, hat jemand gesagt, Liebe heißt für mich, dem anderen Raum geben, er selbst zu sein. Liebe, dem anderen Raum geben, er oder sie selbst zu sein. Ich habe mir dann überlegt, wenn ich das in diese Gleichung einordne, mir selbst Raum geben, ich selbst zu sein. Gott Raum geben, er selbst zu sein, auch spannend. Ich gebe Gott mal Raum. Du darfst mal ganz Gott sein in meinem Leben. Ganz spannend. Nicht meine Vorstellungen von Gott, sondern Gott selber darf mal Gott sein. Oder ihr oder ihm, meinem Lebenspartner, Raum geben, um sie selbst zu sein. Ganz wunderbare Gedanken, da freue ich mich auch. Ich weiß nicht, ob wir wieder in kleinen Gruppen so arbeiten, aber das war ganz speziell für mich, da war ich sehr beschenkt. Dann laden wir noch unseren Herrn und Heiland ein, beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für die Gemeinschaft, für die Gedanken, die uns bereichern. Wir selbst, so nur für uns, kommen manchmal an unsere Grenzen, finden aber Freude und Ausgleich, auch im Gespräch, Bereicherung durch die anderen, durch die Frau Rosseck hier heute, durch die Gespräche in den Kleingruppen und ganz speziell durch deine Gegenwart. Du bist derjenige, der uns ausrüstet, uns dient, uns aufrichtet. Wir begrüßen dich herzlich in unserer Mitte. Du darfst hier ganz Jesus Christus sein. Amen. Frau Rosseck.
Vielleicht, Sie verstehen mich auch so, meine Frau feiert heute ihren Geburtstag nach. Das heißt, ich habe drüben Gäste, danke. Und ich bitte mich zu entschuldigen, dass ich da drüben dann auch noch was von Chili con Carne und anderen leckeren Dingen mitbekomme. Also, wir schneiden ja mit und ich höre es mir dann an, was ihr so hier mit einbringt. Dankeschön.
Ich komme hier gleich an.
So, wir schauen uns heute Abend also mal an. Letzten Donnerstag haben wir uns über die Selbstliebe unterhalten, die Gleichung aufgestellt und an der dann auch mal geschaut, wie einfach ein paar Gedanken dazu, ein paar Anstöße, wie kann das funktionieren, wie kann das gehen, sich selber zu lieben. Sie haben gerade auch gesagt, immer wieder so eine Balance auch zu finden, ist eine Aufgabe und ich glaube, dass die lebenslang erhalten bleibt, glaube ich einfach. Ne? Dass wir immer wieder schauen müssen, wo sind wir nicht mehr in der Balance, wo sind wir jetzt wieder in einem Bereich extrem geworden oder unbewusst vielleicht auch da reingerutscht. Und wir können als Indikator hier immer wieder schauen, wenn wir merken, dass es uns nicht mehr gut geht. Ganz einfach, wenn wir merken, wir werden unzufrieden, da werden wir uns jetzt auch damit beschäftigen, ne, mit diesen Anzeichen, das sind Stresssymptome, nichts anderes. Und wenn wir merken, dass die zunehmen, dass so eine Unzufriedenheit kommt, dann können wir davon ausgehen, dass diese Balance nicht mehr da ist. Ne? Das ist ein ganz einfacher Indikator, es dauert nur manchmal lang, bis man draufkommt. Ne? Aber das werden wir uns heute auch anschauen. Ich habe letztes Mal gesagt, nachdem wir uns das Doppelgebot der Liebe angeschaut haben, wir sind dann zu Maria und Martha, vor allem zu der Maria gekommen, als Sinnbild einer Frau oder einer Person, die diese Selbstliebe gelebt hat. Und dazwischen ist aber die Erzählung vom barmherzigen Samariter, ne? Wir sind aber erstmal zur Selbstliebe gegangen. Der barmherzige Samariter ist die Erzählung schlechthin zum Begriff der Nächstenliebe. Er schließt sich sofort an diese, oh, würden Sie es auflassen? Für mich. Also wenn es ihn ganz arg zieht, dann machen Sie es so, solange es noch geht, also dass noch ein bisschen Sauerstoff hier reinkommt. Okay. Der barmherzige Samariter ist tatsächlich das Sinnbild schlechthin für die Nächstenliebe. Kommt direkt im Anschluss an diese Frage, wer ist mein Nächster? Nachdem Jesus eben diese verschiedenen Liebesarten aufgezählt hat. Und den werden wir heute im Mittelpunkt stellen. Als unglaublich gutes Beispiel, wie Nächstenliebe gelebt werden kann. Wir haben aber auch ein anderes Beispiel von einem Mann, der auch sehr engagiert war. Der Prophet Elia, ist ein Gemälde von Volterra. Der Prophet Elia war ein Mensch, mit dem steigen wir jetzt erstmal ein, war ein Mensch, unglaublich engagiert. Ein Mensch, der voll gegen den damaligen Mainstream auch gelebt hat. Der hat sich was getraut, der hat Ansagen gemacht, der hat sein Leben gefährdet. Er hat wirklich einen Einsatz gebracht für etwas, was ihm wichtig war, wozu er berufen war oder eine Berufung gespürt hat. Und Sie kennen alle diese Erzählung am Berg Karmel, wo als er die Priester erschlagen hat, als er für Wahrheit und Ordnung gesorgt hat. Und es ist was ganz Erstaunliches passiert. Er hat sich da völlig verausgabt, er hat da Unglaubliches geleistet und er ist kurze Zeit später ist er in ein Loch gefallen. Ja? Man sagt tatsächlich, spricht hier, also wenn man jetzt diesen biblischen Befund therapeutisch, psychotherapeutisch deuten würde, der ist in eine Erschöpfungsdepression gefallen. Hat alle Symptome gezeigt, die wir heute dafür definieren. Er hat sich hingelegt und hat gesagt, ich will sterben. Ja? Also wer schon mal eine schwere Depression erlebt hat, sagt, genau so ist es. Ne? Da ist alles dunkel und man will sterben. Und es ist ganz interessant, wie er da dann rausgekommen ist. Ne? Das war dieselbe Therapie, die heute gewählt wird, die man heute nutzt, bei Menschen, die in Erschöpfung, in das berühmte Burnout kommen. Nämlich, er hat geschlafen und er hat gegessen. Dann hat er wieder geschlafen und er hat wieder gegessen. Ne? Also so ganz simple Dinge, wenn Sie sich noch erinnern, Sie haben das Urvertrauen vorher erwähnt, die man in dieser Zeit ja auch hat. Ne? Wir werden gefüttert und wir schlafen und dann wachsen wir und erholen uns und regenerieren uns und so weiter. Und als das alles gut war, dann hat er angefangen, sich zu bewegen. Ganz sanft und angemessen Finger anzulaufen. Ja, das ist dann so dieser nächste Schritt, wieder in Bewegung kommen. Also tatsächlich eine Therapie, die es heute auch gibt, bei Menschen, die erschöpft sind. Und ich möchte mir mit Ihnen jetzt mal anschauen, was diese berühmte Erschöpfung, was das eigentlich ist. Im Vorfeld, als die Themen hier gesammelt wurden für die Abende, ist immer wieder auch dieser Begriff gefallen. Erschöpfung hat hier bei Menschen auch, die sehr engagiert sind im Ehrenamt, in der Gemeinde. So, ich gehe jetzt zur ersten Stufe, ich ziehe jetzt meine Jacke aus. Ja, also. Ihnen ist vielleicht nicht so warm wie mir, aber.
Sie können Ihre Jacke zur Verfügung
stellen. Ja, genau, wollen Sie die? Also die Wolljacke. Also, wenn Sie möchten, sehr gerne, ist vorgewärmt. Okay. Das berühmte Burnout, ja, in aller Munde. Die Menschen werden immer jünger, die das ereilt. Eigentlich ist es gar keine Krankheit, man weiß nicht so richtig, was es ist. Man sagt, das ist irgendwie eine Sammlung von Symptomen. Wir steigen da jetzt nicht zu tief ein, ne? Also das ist nicht unser Thema. Aber um dann eben auch dahin zu kommen, wie kriegen wir denn das richtige Maß hin, dass wir Leistung bringen, dass wir Einsatz bringen. Also Elia hat wohl etwas zu viel gebracht, ne? Er ist da tatsächlich in eine ganz schwere Erschöpfung gerutscht. Burnout, dieses Ausgebranntsein, was der Begriff auch schon sagt, wissen wir heute, es gibt keine eindeutige Definition dafür, aber es gibt so eine einheitliche Beschreibung. Und wir wissen, dass Menschen, die in dieses Burnout gekommen sind oder da drin sind, dass die über einen zu langen Zeitraum zu viel Energie abgegeben haben. Die Wirkung, die sie sich erhofft haben, war zu gering. Sie haben sich mehr erhofft für ihren Einsatz. Und der Energienachschub, die Erholung, war auch zu wenig. Also ich habe über zu lange Zeit zu viel Energie abgegeben. Meine Vorstellungen, was passieren sollte, sind nicht erreicht worden. Und meine Regeneration, mein Energienachschub, war ungenügend. Verena Kast, wer sie kennt, hat das in Einsatz gepackt. Das ist jetzt nicht wissenschaftlich, auch wenn sie eine Professur hat, aber sie hat es in Einsatz gepackt und hat gesagt, Man könnte auch sagen, Burnout entsteht immer dann, wenn ein Mensch zu lange etwas getan hat, was er nicht tun wollte. Ja? Das bringt es noch mal besser auf den Punkt. Ja? Wir wissen, was wir wissen, ist, dass diese Erschöpfung entsteht, weil Menschen in einem Stresszustand waren. Ein Stresszustand über eine zu lange Zeit. Und deshalb, also wir können uns wirklich vorstellen, dass dieser Stress wie ein Bakterium ist, der schließlich zu der Erkrankung Burnout oder Erschöpfung führt. Und deshalb schauen wir uns mal an, was Stress überhaupt ist. Na, weil Stress ist ein völlig verwässerter Begriff, oder? Haben schon unsere Kinder. Die haben Stress, schon im Kindergarten. Es ist echt unglaublich. Ne? Das ist ein Begriff, den benutzen wir wie Guten Morgen oder sonst was. Wir haben Stress. Wir haben auch Krisen ständig. Ne? Und deshalb gucken wir uns das an. Ja, da ist langweilig, gell? Das sind die extremen Leute. Okay, genau, da wollen wir hinkommen heute, in diese Balance, das mal rauszufinden. Deshalb gucken wir uns jetzt mal richtig sauber an, was ist Stress? Dass wir hier einen guten Begriff nutzen. Und ich habe leider ein Holzstöckchen zu Hause, das liegt jetzt in der Küche und wollte Ihnen das hier demonstrieren. Jetzt müssen Sie mit dem Bild hier einfach vorgehen. Stress ist eigentlich, bedeutet nichts anderes wie anspannen, also der Begriff stringere, anspannen. Im Englischen bedeutet ja, dass hier ein Druck, eine Spannung da ist. Der kommt ursprünglich aus der Werkstoffkunde, der Begriff, und hat folgendes bedeutet, jetzt habe ich hier imaginär meinen Holzstock, ja, und jetzt belaste ich den. Das heißt, da ist auf diesem Werkstoff ist Druck. Und wenn der Druck zunimmt und nicht nachlässt, bricht irgendwann der Werkstoff. Ja? Und dieser Moment, das ist der Stressmoment. Das heißt also, Belastung ist da, die hört nicht auf und der Werkstoff wird zerstört. Also es hat was mit Zerstörung zu tun. Schon 1926, so lange schon, begannen gute Forschungen durch einen Hans Selye, kanadischer oder deutschstämmiger eigentlich, aber kanadischer Professor, Medizinprofessor. Und er hat angefangen, den Stressbegriff zu erforschen und hat gesagt dann damals, 1936, 10 Jahre später, das ist irgendeine unspezifische Reaktion unseres Körpers auf eine Anforderung. Also er ist ganz stark auf die körperliche Schiene gegangen, hat gesagt, was da passiert, was wir heute eigentlich so als eine mentale Geschichte wahrnehmen, ne, wenn wir von Stress, von dieser Anspannung sprechen, ist eigentlich ein körperlicher Vorgang. Nämlich unser Organismus kommt durch diese Anforderung, durch diesen Druck aus seiner Balance. Heute, also es war 1936, haben wir eine Definition und sagen, Stress, das ist ein zeitlich begrenzter, ein gefühlsmäßig, da haben wir jetzt die Emotion, belastender Zustand, der durch eine Situation bzw. eine Anforderung ausgelöst wird. Also das ist mal ein Auslöser. Ja, das ist nicht einfach da, sondern da ist was. Es geht noch weiter. Vor allem dann, wenn die Person glaubt, dass sie die Situation schlecht oder gar nicht bewältigen kann. Ja, also da kommt was auf mich zu. Sie haben gesehen, das war der Zahnarzt gerade. Ne? Und ich habe so das Gefühl, das halte ich nicht aus. Ja? Ich kann das nicht ertragen. Ich habe Angst, was da passiert. Oder aber auch das, was geschieht, ist bedrohlich. Also die Folgen, die daraus entstehen, sind bedrohlich. Ich habe Ihnen hier das Bild, Sie erkennen es wahrscheinlich, ne? Das war der Tsunami. Ja, das ist eine echte Stresssituation. Da gibt es einen Auslöser. Wir können es nicht bewältigen erstmal und wir fürchten die Folgen, weil die sind bedrohlich. Denken Sie an die aktuelle Ebola-Krise. Die gehört da auch dazu. Ja, das sind jetzt globale Stresserlebnisse. Gilt aber auch für uns. Sie haben gerade vorher gesagt, was wäre, wenn alle in Ihren Angst sagen, ich nicht. dann würde doch so die ein oder andere Gruppe eventuell nicht mehr lange existieren. Ja, jetzt kann einer sagen, nein, dann war sie auch nicht wichtig. Ja, weil wenn sie wichtig wäre, wird es weitergehen. Und ein anderer sagt, Wahnsinn, das geht nicht. Ja, wir brauchen doch diese Gruppe, diese Kindergruppe weiter. Wir brauchen doch die Jungschar weiter oder den Chor oder was auch immer. Ja, wenn das jetzt nicht mehr weitergeht und empfindet hier eine Bedrohung der Gemeinde dann vielleicht, wie das weitergeht. Und da haben wir einen Stress erleben. Wir können uns Stress als körperliche Reaktion folgendermaßen vorstellen. Den können wir willentlich nicht beeinflussen, diesen Ablauf. Und wir machen jetzt einen Mini-Exkurs, machen wir jetzt mal in die Medizin. Aber wirklich einen ganz kleinen Mini-Exkurs nur, also keine Angst. Und zwar haben wir verschiedene Anteile in unserem Nervensystem. Wir haben unser zentrales Nervensystem, das heißt hier sagen wir, Arm bewegt dich, Beine hoch, ja, sagen das zur Muskulatur und die macht es. Wir haben aber auch noch einen anderen Anteil, das sogenannte vegetative Nervensystem. Und das unterliegt nicht unserem Willen. Ja, das ist nicht beeinflussbar, das ist zuständig für unsere Verdauung, für unsere Herztätigkeit, ja, für die Atmung. Das sind wichtige Organe und die können wir willentlich nicht beeinflussen. In diesem vegetativen Nervensystem gibt es dann den sogenannten Sympathikus und Parasympathikus. Das sind so wichtige Funktionen mit Gegenspieler, als immer ein Gegenpart auch. Und dieser Sympathikus wird aktiviert, wenn wir in eine Stressreaktion, wenn wir in dieses Stressempfinden kommen. Der aktiviert dann bestimmte Hormone in unserem Körper, die sagen, hey, du brauchst Sauerstoffkörper, ja, weil wir wissen nicht, was jetzt passiert. Vielleicht müssen wir ja fliehen, vielleicht müssen wir kämpfen, irgendetwas tun. Und da muss unser Körper, unsere Muskulatur bereit sein, dass sie aktiv werden kann. Zucker wird freigesetzt, ja. Also es ist ein rein körperlicher Vorgang. Und hier werden wir atmen schneller, das kennen Sie, ja? Unser Herzschlag nimmt zu. Ja, denken Sie an so Prüfungssituationen auch. Also eine Stressreaktion, die dem Körper sagt, auf, werd aktiv. Und wir können uns das auch so vorstellen, dass unser Körper in eine Art Alarmreaktion, eine Alarmbereitschaft versetzt wird. Ja? Nehmen wir nochmal den Zahnarztbesuch. Sie wissen, morgen früh steht er an, eine Wurzelbehandlung. Was, hatte das schon mal jemand von Ihnen? Ja, okay. Gut. Okay, ja, also es soll nicht so angenehm sein. Und je nachdem, ne, fängt unser Körper an, diese Stresssymptome zu entwickeln. Wir gehen dann dorthin, es verläuft alles ganz gut, wir werden betäubt oder was auch immer, die Behandlung schlägt an. Ja, also wir sind hier in einer Handlungsphase, alles ist abgeschlossen und wir kommen in eine Entspannungsphase. Und hier wird jetzt der andere Anteil, der Parasympathikus, aktiv, der macht uns wieder ruhig. Ja? Wir kommen wieder runter, das sagt man tatsächlich auch so. Das ist auch der nachtaktive Teil, der uns schlafen lässt. Ne? Thema Schlafstörungen, da ist der Sympathikus immer schön weiter aktiv, auch noch nachts. Das ist eine ganz normale Stressreaktion. Kennt jeder Schüler, ne? Wir haben eine Prüfung, wir haben uns hoffentlich gut darauf vorbereitet, bringen an, was wir wissen, es ist vorüber und wir erholen uns wieder. Also ein ganz normaler Ablauf, den wir ständig eigentlich durchgehen, im Alltag, immer und immer wieder. Was glauben Sie, das will ich noch sagen, es ist ganz normal, also eine ganz normale Reaktion, wir spannen an und wir entspannen, ne? So erhalten wir auch unsere Muskulatur, wir atmen ein und aus, wir schlafen und sind wach. Ja, also ein ganz normaler Ablauf, wir haben Anforderungen, wir bewältigen sie und entspannen uns wieder. Und es kommt die nächste Anforderung, wir bewältigen sie und entspannen uns wieder. So läuft es eigentlich ab. Was glauben Sie, wann wird es gefährlich?
Wenn man nicht mehr abschalten kann.
Das heißt, abschalten machen wir in der grünen Phase, ne? Also hier?
Keine Hose.
Ja, okay.
Ständig immer.
Ständig wo?
In der Anspannung.
Hier oder da?
Ja.
Also hier hin und her.
Ja.
Kommt eine Anforderung, wir reagieren, Anforderung, reagieren. Ja? Okay. Ja? Genau. Ich habe mal eine Person begleitet, die in einer ganz schweren Erschöpfung war und wurde dann auch in der Klinik behandelt und die sagte irgendwann zu mir mal, als wir uns das auch so angeschaut haben, wissen Sie was, ich hatte irgendwann am Ende, bevor der Zusammenbruch kam, das geht ja über lange Zeit, ne, viele Jahre in der Regel, das Gefühl, ich bin nur noch hier. Ja, ich komme gar nicht mehr hier raus, ich komme gar nicht mehr weiter, es kommt eine Anforderung nach der anderen und ich komme nicht mal mehr ins Handeln oder nur noch ab und zu. Also davon eh schon ganz weit weg, aber ich komme gar nicht mehr da rein. Tatsächlich wissen wir heute, das ist dieser berühmte Dauerstress, wenn wir nur noch zwischen diesen beiden Phasen Rot-Gelb, hier Alarm und Handeln, hin und her pendeln und nicht mehr in die Erholung oder nicht mehr ausreichend Zeit dort verbringen. Übrigens, diese Phase muss mit zunehmendem Alter länger werden. Also ist tatsächlich so, ne? Ist jetzt kein Witz. Das ist ganz spannend, was so Arbeitszeitmodelle anbelangt. Ne? Also wenn wir hier ausreichend Zeit haben, können wir eigentlich unglaublich lange tätig sein. Spricht überhaupt nichts dagegen. Im Gegenteil, es ist sogar unglaublich wertvoll, aber wir brauchen längere Erholungsphasen, ne? Wie unser Körper auch, also sich länger braucht, um sich zu regenerieren. Dieser Dauerstress, den erleben wir, haben es gerade zu Anfang, wo es um die Balance ging, habe ich es gesagt, wir spüren das als erstes durch Unzufriedenheit. Ja, wenn Sie das kennen, Sie vielleicht, haben einfach nicht mehr diese Spannkraft, die wir von uns kennen, oder die wir kennen, als wir jünger waren, ja, noch nicht so viele Verpflichtungen hatten. Nichts anderes sind die Verpflichtungen, ich habe einfach hier mehr. Ja, ganz einfach. Und wir merken das eigentlich. Das ist unsere Seele, die uns sagt, hey, pass mal auf, hier passt was nicht mehr, du bist nicht mehr in der Balance. Wenn wir das zu lange ignorieren, wo geht es dann weiter? So, Daumen runter, gell? Genau, wird schlimmer, der Elia. Irgendwann spricht unser Körper.
Der streikt
irgendwann. Wie streikt er? Wie streikt er? Was macht er?
Herzrasen.
Herzrasen,
Bluthochdruck. Ja? Blutschwammungen.
Merken Sie was? Herzrasen, Bluthochdruck, das ist immer im vegetativen Nervensystem. Da sitzt dieser Sympathikus daueraktiv. Genau, das selbstständigt sich dann auch. Stimmungsschwankungen, ja, das sind nicht mehr in der Balance.
Schlafstörungen.
Exakt, merken Sie auch wieder Sympathikus.
Und greift zum Alkohol.
Richtig, um sich zu entspannen und die Erholungsphase herbeizuführen. Ja. Ne, hier? Ja. Ganz klar, Suchtmittel. Exakt. Wir können oder sagen in der Psychosomatik, also Psychosomatik, psychisch bedingte, beeinflusste Erkrankungen, dass hier ein ganz hoher Zusammenhang besteht zu Stresserleben. Und ich habe Ihnen hier mal eine. Also das ist wirklich jetzt einfach mal im Volksmund, ne, wie man bestimmte Erkrankungen, was da auch dahinter stecken kann. Müssen Sie sich gar nicht so genau angucken, Sie dürfen natürlich auch, sondern ich möchte es zum Anlass nehmen, dass Sie mal für sich überlegen, wie spricht denn mein Körper zu mir, wenn ich zu lange meine Seele ignoriere, die ihre Erholung fordert. Jeder von uns hat hier ein Organ, ja? Jeder von uns hat eine sensible Stelle im Körper, die sozusagen die nächste Instanz ist, wenn wir unser seelisches Befinden ignorieren. Ja? Und es ist ganz spannend, hier mal sensibel dafür auch zu werden. Bei mir ist es mein Immunsystem, ja? Dass dann irgendwo ein Schnupfen, bong, sitzt er bei mir. Ja, das Immunsystem ist da jetzt nicht, verzeihen Sie, weil es ist eher ein System, es ist kein Organ in dem Sinne. Ne? Können Sie einfach mal für sich überlegen, mal ganz kurz reflektieren, wo spricht mein Körper zu mir und sagt, es ist gut jetzt. Jetzt pass mal auf. Halt mal inne. Was passiert, wenn wir das auch nicht tun? Was glauben Sie? Wenn wir es ignorieren, dass wir schon wieder Rückenschmerzen haben. Wenn wir es ignorieren, dass die Migräne alle 3 Wochen sich meldet.
Ein Schmerzgedächtnis.
Bitte?
Dann bildet sich ein Schmerzgedächtnis.
Aha, okay. Also die Schmerzen werden, der Körper merkt sich die und der Weg zu einer schlimmeren Erkrankung ist gebahnt. Ja? Also zu einer chronischen oder einer schwerwiegenderen. Also es ist tatsächlich so ein Ablauf, können wir mal ganz verkürzt sagen. Das heißt, wir können eigentlich sagen, es ist eigentlich gut eingerichtet, dass unser Körper nochmal eine Schranke, nochmal eine Instanz bildet, die sagt, pass auf dich auf. Ja? Und nimm jetzt kein Schmerzmittel. Ignoriere mich nicht.
Sondern gönn dir
Ruhe. Was auch immer. Was auch immer. Das versuchen wir heute Abend rauszufinden, was wer braucht. Ne? Okay. Ja? Okay, also da gibt es solche Stoppsignale. Finden Sie mal raus für sich, was ist mein Organ, vielleicht wissen Sie es auch schon. Wir gehen jetzt ein Stückchen noch weiter und gucken mal, was so diese Alltagsursachen für Stress, was glauben Sie, was sind das? Was ist so das, was uns am meisten stresst im Alltag?
Zeit?
Ich schreibe es jetzt gerade mal schon mit. Also es war einmal die Zeit, ja. Aber zu viel oder zu wenig? Nee, also es kann beides sein, gell? Ich frage jetzt nur mal. Zu wenig. Also zu wenig Zeit braucht man. Dann war das andere. Druck, irgendwas mit?
Überbelastung.
Überbelastung?
Überforderung,
was meinen Sie genau? Jetzt zu
das also gehört eigentlich zusammen, durch, dass man sich durch zu viel Belastung überfordert fühlt, zu viele Anforderungen gestellt sind und man packt es halt, schafft es nicht
mehr. Ja, es ist einfach, die gehören so ein bisschen das zusammen.
Zusammen.
Okay. Wechsel jetzt mal, hat nichts zu bedeuten, nur der ist aus. Was noch?
Ehrgeiz.
Ehrgeiz. Wie merkt man das im Alltag?
Dass man mehr schaffen will wie eine andere Person.
Ja. Oder es besser schaffen will oder alleine.
Oder sich selber.
Aha.
Der Schreiber hat auch Stress.
Der Schreiber hat Stress, ja.
Okay. Ja.
Überperfektionismus. Das kann ich jetzt ja auch nicht. Wow, der Buch sagt, kann man das nicht steigern? Okay. Also ein bisschen zum Perfektionismus, gell? Oder zum Überperfektionismus.
Zwischenmenschliches, also Resignation oder Ignoration
und sowas. Aha, was meinen Sie damit? Ja, zwischenmenschlich, also wenn man sich ignoriert oder resigniert ist, ja? Was ist daran Stress? Was macht daran Stress?
Die fehlende Wertschätzung vielleicht.
Okay, aha. Fehlende Wertschätzung untereinander. Kann auch Stress machen, ja?
Beziehung.
Streit. Nächstes Mal machen wir Vergebung, wissen Sie schon?
Sich zu wenig Ruhe gönnen.
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Sich zu wenig Ruhe gönnen.
Sich zu wenig Ruhe gönnen, ja? Also zu wenig davon. Okay.
um in allem perfekt zu sein. Das ist auch ein Stress.
Das macht absoluten Stress, ne? Der Perfektionismus.
Und wenn man selber von sich so viel erwartet, was man gar nicht erfüllen kann.
Ja. Das ist jetzt interessant, dass Sie das jetzt auch nochmal sagen, ne? Was man von sich selber erwartet. Ja, keiner hat bisher gesagt, was die anderen von mir erwarten.
Das hätte ich jetzt gesagt.
Sie jetzt, genau.
Was die anderen eben auch, ne? Dass man da dann eben diesen Leistungsanspruch von den anderen erfüllt.
Ja, also das würde wieder auch der Zukunft an sich selbst oder auch von anderen. Ne? Ja, das ist interessant. Also es kann alles Mögliche sein. Interessant ist, dass Sie jetzt hier alle oder dass hier diese Überbelastung, Überforderung, ne, die ist so als erstes genannt worden, ich habe zu wenig Zeit, all das zu schaffen, was ich schaffen möchte oder meine schaffen zu müssen. Ja, also das ist jetzt ganz schnell hier genannt worden. Dann aber auch noch die Beziehungen, zu denen werden wir nächstes Mal kommen dann auch. Jetzt schauen wir mal, ich habe Ihnen auch, das ist natürlich nicht vollständig, aber auch noch mal ein paar Gedanken aufgeschrieben, sich zu viele Sorgen zu machen. Mhm. Kennen Sie das?
Ja.
Das ist furchtbar, gell? Ja. Diese Sorgen. Das ist ein ganz, ganz hoher Stress, eine hohe Stressquelle. Ängste, die dann da damit einhergehen, genau. Ja. Dann auch das, was Sie gesagt haben, man will eigene oder fremde Erwartungen erfüllen, ne, die Ansprüche, die da sind. Man fühlt sich für vieles verantwortlich, also diese Verantwortung für Menschen oder Dinge, Projekte. Das können Sie ja auch jetzt, das, was schon gesagt wurde, auf die Gemeinde nochmal anwenden. Man überfordert sich oder mutet sich zu viel zu. Ne? Das haben Sie ja auch genannt. Das sind nur ein paar so aus meiner Sicht jetzt so wichtige Punkte. Finden Sie mal für sich raus, was macht Ihnen Stress? Was ist Ihr Stressor? Der Stressor, da sprechen wir davon. Auslöser, also die Stressoren, das sind die Auslöser, dass eine Stressreaktion entsteht. Und wir unterteilen die dann, da gibt es körperliche, ne, also zum Beispiel Wärme oder Kälte wäre sowas, ne, das ist ein körperlicher Stressor. Lärm wäre, also sind auch jetzt Beispiele, Enge unter Umständen, ne, also körperlich empfundene Stressoren. Schmerz wäre auch einer, wenn Sie Schmerzpatienten ganz hohes Stressaufkommen. Ja. Es gibt aber auch psychische Stressoren, das haben Sie jetzt ja auch genannt, Wertschätzung, die fehlt, ne? Oder auch Beziehungen, das sind psychische, gehen so ein Stück im sozialen Bereich, aber wir haben auch nochmal die sozialen Arbeitslosigkeit, ne? Die da Angst vor Arbeitslosigkeit vielleicht
finanzielle
auch.
Sorgen.
Finanzielle Sorgen und so weiter. Also so teilt man die nochmal ein. Sie kriegen gleich einen Moment Zeit, um zu reflektieren, was ist mein Stressor, was stresst mich. Dazu ein Gedanke und dann sind wir auch am Ende, was das Thema Stress anbelangt. Wir wissen heute, dass Stressoren, dass das ganz individuelle Geschichten sind. Sie haben das vielleicht gesehen am ersten Abend, als wir geguckt haben, was sind Krisen. Wie unterschiedlich diese Punkte, in denen sie sich entwickeln, bewertet werden. Ja? Gerade was die Musik anbelangt, die hat man in allen drei Bereichen. Ja? Manche haben gesagt, alles okay, Komfort. Die anderen haben gesagt, ja, doch wird sich was verändern, Risiko. Und die anderen waren im Panikbereich. Ja? Da können wir sehen, dass dieser Stressor Veränderung im musikalischen Bereich ganz unterschiedlich bewertet wird. Jetzt hier in der Gemeinde. Und so geht es uns auch bei anderen Dingen. Ja, einer sagt, oh, ich jogge durch den Wald, da kommt ein Hund, oh, ist das schön, ich liebe Hunde. Der andere kriegt Herzrasen. Ja, Stressor, Hund, Gefahr. Kann ich nicht bewältigen. Die Folgen sind bedrohlich für mich. Ne? Das haben wir gesagt, das ist die Definition. Der Stressor macht nur 10% in unserem Stresserleben aus. Aber 90% meine persönliche Bewertung. Und vielleicht haben Sie schon erkannt, was hier ist, ne? Wer erkennt es?
Ich überlege gerade, liegt hier Kling ja neben auf dem Memmingerberg? Der Berlin.
Achso. Nein. Nee, ich glaube nicht mehr. Stimmt, aber es ist mir gar nicht aufgefallen.
Ich wollte schon sagen, altes Foto auf die Börde.
Aber Sie haben es erkannt, es ist unser Flughafen, gell? Ja. Und erinnern Sie sich noch die Aufregung, als es damals verändert werden sollte? Ja, die Flughafengegner und die Flughafenbefürworter und Unterschriftensammlung und so weiter. Und bei uns, wie überall natürlich, kam auch jemand mit einer Unterschriftenliste. Ich stand mit meinem Nachbarn auf der Straße und er hat gesagt, nee, wir müssen das vermeiden. Und ich sagte, ich finde es super. Ja, ich finde es richtig klasse. Stellen Sie mal vor, wie schnell wir jetzt wohin fliegen können. Ja, und wir haben hier angefangen zu diskutieren. Also wir verstehen uns ziemlich gut. Das war jetzt nicht das Problem. Aber ab da, wenn wir im Garten irgendwie zu tun hatten, und manchmal, so kennen Sie ja, ne? So an der Hecke, an der Grenze steht man miteinander, und da kam ein Flieger, das war so lustig, ging es mir immer so, ich habe mich so gefreut die erste Zeit, immer wenn ich ein Flugzeug gesehen habe, und er hat so geschimpft, ja. Wir haben beide dasselbe gesehen, verstehen Sie? Genau dieselbe Situation, aber völlig unterschiedliche Reaktionen. Ja,
Wutgefühle, und Sie haben Sehnsucht bekommen.
Richtig. Am Anfang flog einer immer nach Berlin morgens, ne? 6.38 Uhr oder was. Und es war meistens so die Zeit, wenn ich aufgestanden bin, ich dachte jedes Mal, Mensch, ich könnte jetzt nach Berlin fliegen. Ich habe es nie gemacht. Ich habe es nie gemacht, morgens um diese Zeit, aber es war ein unglaublich schönes Gefühl. Ja, ganz positiv. So nah.
Sie brauchen keinen Wecker. Sie brauchen keinen Wecker, wenn der Flugzeug dauert.
Die gibt es leider nicht mehr. Leider. Ja, also Sie verstehen, was gemeint ist. Ne? Es ist unsere Bewertung, wie wir diesen Reiz, diesen Stressor bewerten. Und für den einen ist es Freude, ist es eine Herausforderung, ist es klasse, er sagt, super, das bewältige ich, das ist eine Chance, das ist was Gutes, und der andere fühlt sich bedroht. Ja? Eine hochindividuelle Geschichte. Deshalb können wir nie sagen, das ist dramatisch oder nicht. Ja? Deshalb versucht man, dass wir was rausfinden. Ich würde Sie jetzt bitten, dass Sie sich für einen Moment Zeit nehmen. Sie für sich alleine. Und dass Sie mal überlegen, Sie entscheiden auch selber, ob Sie das jetzt für sich privat machen, ob Sie das eher hier auf die Gemeinde anwenden. Ja? Sie entscheiden für sich, in welchen Bereich Sie da jetzt gehen, und überlegen mal für sich oder notieren Sie es auch, wo habe ich denn zurzeit, gehe nochmal zurück hier, entweder die Vorschläge hier oder die hier genannt wurden oder was Ihnen auch immer einfällt, wo erlebe ich aktuell Stress? Wo erlebe ich den? Wir haben gesagt, ich habe das Gefühl, ich kann das nicht bewältigen. Ja? Also es muss einen konkreten Auslöser geben, ich kann es nicht bewältigen. Und die Folgen, die dann daraus entstehen, erlebe ich als bedrohlich. Nur das ist Stress. Ja? Alles andere nicht. Also da muss schon diese Komponente dazukommen. Überlegen Sie mal für sich, ob es da was gibt. Jetzt bin ich mal ganz, weiß gar nicht, ob es mutig ist, oder ich spreche jetzt mal hier ins Blaue. Ne? Ich nehme jetzt mal den Elia. Und jetzt würde ich einfach mal so fragen, der Elia, der ist ja in eine Erschöpfung gekommen, ne, nach dem, was er da getan hat. Und Er ist dann wieder rausgekommen. Also er ist nicht gestorben, wie er sich gewünscht hat. Aber wir können ja eigentlich sagen, war das richtig, was er da gemacht hat? Dass es sich in eine solche Lage gebracht hat? Das ist jetzt ein bisschen ketzerisch, gell, was ich hier sage. Aber Sie dürfen einfach mal, ne, unsere Gedanken sind ja frei, Sie dürfen da einfach mal selber drüber nachdenken. Ne? Wie hätte er das denn anders machen können? Ne, so eine Erschöpfung, so ein Burnout, das ist kein Witz, gell, das ist keine Kleinigkeit. Also man erholt sich da manchmal nicht mehr ganz. Man behält eine Schädigung zurück. Man ist nicht mehr so belastbar. Man hat sich wirklich geschädigt. Ich weiß nicht, ob er eine vollständige Genesung erlebt hat. Er hat sich richtig ausgepowert. Wie viel hat er da umgebracht? 400, ne? 400 Leute. Ich meine, das war kein Soldat, ne? Der war nicht ausgebildet kriegerisch. Der hat unglaubliche Kräfte hier freigelegt, was er da gemacht hat. Der hat richtig gepowert, oder?
Und dann kam ja auch bei ihm die Angst hinzu. Weil die Königin hat ihm ja nach dem Leben getrachtet und da besonders den Rest gegeben.
Das hat ihm den Rest gegeben, kennen Sie das? Wenn man so ausgepowert ist und dann kommt manchmal so das berühmte Tröpfchen und dann haut es einem um. Es ist ja irre, was der geleistet hat und vor dem hat er dann Schiss gekriegt. Ja?
Von einer Person.
Ja?
Eine Frau war das.
Auch noch.
Das war ja klar.
Okay. Ja? Aber kennen Sie das? Man ist so ausgepowert, man hat sich so verausgabt. Man hat sich so verausgabt, dass man irgendwie, kennen Sie das, keine Widerstandskräfte mehr hat? Dass man Situationen irgendwie auch nicht mehr realistisch wahrnehmen kann und einschätzen kann. Genau das, was Sie jetzt gesagt haben. Ja, wenn diese Kräfte fehlen.
Und er hat sich ja alleine gefühlt. Und dabei waren ja noch 100 andere Propheten da.
Auch noch. Also, wissen Sie, ich gebe Ihnen das mal mit. Schauen Sie sich das mal an. Weil das ist eine ganz hochinteressante Erzählung. Ja, man schaut da meistens auf andere Dinge, aber schauen Sie sich das doch mal so in diesem Kontext an, der Selbstfürsorge, ja, des sich selber Liebens. Und doch hat er ja einen Auftrag gehabt, hat er was wahrgenommen. Ne? Also das war durchaus auch da. Ich möchte mit Ihnen mal schauen, jetzt was anschauen, wie wir rausfinden können, was ist unsere Aufgabe. Wir werden heute kein Talentworkshop hier hinkriegen. Da reicht uns die Zeit nicht, ne? Also rauszufinden, was sind meine Gaben und Talente. Aber auch hier möchte ich nur was anreißen mit Ihnen in diesem Zusammenhang. Und dazu möchte ich Ihnen ein Modell zeigen. Das wurde entwickelt in den 80er Jahren, 1980er Jahren. Und zwar war das in der Zeit, also in den 1960er, 70er Jahren, fing durch einen Herrn Freudenberger, wer den kennt oder das weiß, die Burnout-Forschung an. Und hat sich dann so in den 80er Jahren etabliert und da wurde sehr viel geforscht und geschaut, was ist das für ein komisches Phänomen, das da in unseren Ländern entsteht, diese seltsame Erschöpfung. Und man hat während dieser ersten Forschungen festgestellt, dass es eine Gruppe gibt von Menschen, die unheimlich viel Zeit haben und die eher unterfordert sind. Und zwar war das die Gruppe, bitte nicht falsch verstehen, die Hausfrauen. Tatsächlich, das war die erste Gruppe in England, die hier definiert wurde. Finde ich eine Frechheit eigentlich, aber sie wurde tatsächlich, die Frauen, die ganz zu Hause waren, wurden im Gegensatz zu den Top-Managern gesetzt, wo man gesagt hat, ja, die haben ja richtig Stress. Ne? Und hier hat man gesagt, die zeigen aber dieselben Symptome. Man hat es dann zum Glück erweitert und hat sich eher die Gruppe der Arbeitssuchenden angeschaut, die ja tatsächlich viel Zeit haben. Offen, natürlich ungewollt, ja. Und hat festgestellt, Die Gruppe der Arbeitssuchenden hat dieselben Symptome, dieselben Stresssymptome gezeigt wie die Gruppe der Top-Manager. Konnte man sich nicht erklären. Man hat gesagt, das kann nicht sein. Die haben doch Zeit im Übermaß. Und da ist ein ganz interessantes Ergebnis dann auch zutage gekommen und hier eine Grafik gepackt worden. Das ist jetzt vereinfacht. Und zwar haben wir hier einmal die Dimension Leistung, ja, und hier, wie erfolgreich jemand ist, also die Leistung, die er bringt, wie erfolgreich die ist. Und Sie sehen hier so eine Normalverteilung, also so eine gaußsche Kurve, ne, diese Normalverteilung hier. Und Sie sehen hier den Bereich der Unterforderung, also da bringt er ganz, ganz wenig Leistung. Hier in der Überforderung auch ganz wenig Leistung. Und wir haben hier aber so ein Optimum, das nennt man auch so die optimale Leistung hier oben. Ne? Ja, die bringt man da. Und man hat gesagt, ein Mensch, der optimal gefordert ist, und das wissen vor allem auch Lehrer, ja, wenn Schüler optimal gefordert sind, dann bringen sie gute Resultate, dann sind sie hochmotiviert in der Regel. Jetzt ist es gar nicht so einfach, immer diesen einen Punkt hier, das ist ja nur ein kleiner Punkt, wo man das bringt, und man hat es dann etwas weitergefasst und hat gesagt, okay, wenn wir so in einem guten Mittelmaß sind, und da haben wir wieder diese Balance von Forderung, dann bringen wir richtig gute Ergebnisse und da geht es uns auch gut. Und wir können sagen, dass hier, das sehen Sie jetzt nicht so gut, gell, weil das hier rot auf rot ist, hier in diesem Bereich der Überforderung, da spielt sich dann das sogenannte Burnout ab. Ja? Also Menschen, die so stark gefordert sind, dass sie gar keine Leistung mehr richtig bringen können, also die nimmt mit dieser Überforderung ab. Und jetzt gibt es ja hier aber auch noch so einen Bereich, der dieselben Symptome gezeigt hat. Und das ist der... Ja?
Das ist auch fast ein Burnout.
Ja. Genau, da hat man dann nur einen neuen Begriff gefunden, der setzt sich aber nicht durch, das sogenannte bore out. Ja? Also es heißt tatsächlich so, to be bored, ja? Gelangweilt sein. Ja? Also ich bin so gelangweilt, ja? Ich bin so unterfordert, dass ich gar keine Leistung mehr bringen kann hier. Kennen Sie das? Wenn man zu viel Zeit hat? Oder aber auch, und das ist jetzt für uns fast noch ein bisschen interessanter, wenn man die falschen Aufgaben hat.
Die einem nicht liegen. Die einem nicht liegen.
Die einem nicht liegen, ja, ganz genau. Aufgaben, die einem nicht liegen, die gehören da auch rein. Ja, ich quäle mich da, das zu tun. Denken Sie nochmal an die Definition von der Verena Kass, zu lange etwas getan, was ich gar nicht tun wollte. So, jetzt mache ich mal einen ganz schnellen Sprung, Thema Irrenämter.
Genau. Und das macht man redet, ne?
Deshalb bin ich ja da, weil ich ja. Okay. Ich sehe eine Notwendigkeit, es ist überhaupt nicht mein Ding und ich mache es trotzdem. Kennen Sie das? Hochverantwortlich. Wenn ich es nicht mache, wer dann? Ja? Und dann quälen wir uns dadurch, Jahr um Jahr. Und werden langsam, was entsteht denn da so mit der Zeit?
Frust.
Verbitterung, Zorn. Ja? Ja? Wut. Ich will das nämlich gar nicht machen. Und dann ärgere ich mich über die anderen, die sich diese Freiheit nehmen und sagen, das ist ein schwieriges Thema, merken Sie das? Das ist ein ganz schwieriges Thema, aber ich habe es mit Ihrem Pfarrer abgesprochen, es ist okay, dass ich das sage.
Aber ja. Dann gibt es immer noch einen, der sagt, das machst du doch gut.
Ja.
Das machst du doch gut, was weiß gar nicht, weißt du, machst du doch toll.
Ja.
Dann mache ich das weiter. Ja.
Das
Es gibt sogar welche, die sagen, nur du kannst es. Ja. Und genau. Ich habe es nämlich zu keinem anderen Vertrauen als nur zu dir.
Und so bekomme ich 3 Einheiten für meinen Körper und dann geht es wieder gut.
Ja, merken Sie was? Ja.
Ich bekomme dann Liebe und Wertschätzung. Ja.
Genau, das brauchen wir auch alle. Wertschätzung ist, ein ganz wichtiges Bedürfnis von uns Menschen. Ja? Kein Mensch kann ohne Wertschätzung leben. Ich werfe hier einfach mal Stichwort Maslow ein, ne? Dieses Bedürfnis, die Bedürfnisse. Wertschätzung ist was ganz, ganz Wichtiges. Und wenn wir glauben, bloß weil wir Christen sind, wir kriegen unseren Lohn schon irgendwann. Aber wir sind jetzt Menschen. Ja,
genau.
Ja? Und deshalb sind wir da ganz, ganz empfänglich auch dafür, wenn wir diese Streicheleinheiten dann auch bekommen. Sie haben hier, sehen Sie einen Begriff, der Flow-Zustand. Das ist tatsächlich dieser, wenn wir uns hier so befinden. Der Flow-Zustand, der wurde auch wieder erforscht von einem Herrn Csikszentmihalyi. Toller Name. Habe ich lange geübt, bis ich das aussprechen konnte. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es richtig ausspreche. Der Herr Csikszentmihalyi hat gesagt, der hat sich mit dem Thema Glück, ja die Glücksforschung, das ist die positive Psychologie im deutschsprachigen Raum, beschäftigt. Und der hat diesen Begriff des Flows, des Fließens, hat er geprägt. Und er hat gesagt, wenn wir in diesem Zustand dieses Flows sind, das ist eine Art von Glück, die wir selber uns schaffen können. Das ist dieses völlige Aufgehen in einer Tätigkeit, wo man Raum und Zeit vergisst. Kennen Sie sowas? Ja? Und wenn wir in diesem Flow sind, wenn wir diese Momente erleben, da geht es uns richtig gut.
Da ist nichts so viel.
Nein? Ja? Das ist richtig schön für uns, es tut uns gut und es ist ganz irre, was da mit unserem Immunsystem passiert. Das ist eine Glücksexplosion. Das tut uns richtig gut. Wir arbeiten hier an unserer Gesundheit. Das ist enorm, wenn wir uns da drin befinden. Und ich möchte Ihnen jetzt eine Aufgabe geben. Ich möchte, dass Sie sich jetzt mal Gedanken machen. Und zwar kriegen Sie von mir jetzt gleich Arbeitsblätter. Die hatte ich schon ausgeteilt. Und schauen Sie einfach mal, dass Sie gut verteilt. Muss da irgendwie kitzeln? Ich hoffe, Sie reichen. Ich habe 50 mal kopiert. Also wenn Sie jetzt können, auch so 2, 3 gucken. Eine Möglichkeit mal rauszufinden, also jetzt mal auf die Schnelle, ne, das was ich vorher sagte, das können wir gar nicht so flott machen. Braucht noch jemand ein Blatt hier? Hat es noch eins? Ja. Achso, diese Übung, hat jeder eins? Okay. Sie sehen da drauf Folgendes, ich möchte es Ihnen gerade mal erklären. Und zwar sehen Sie in der Mitte von diesem Rad ein Kreischen, ne? Und das sind Sie. Das ist Ihre Person. Ja, da schreibe ich jetzt mal rein, meinen Namen Susanne. Ne? So. Und jetzt haben Sie da außenrum haben Sie so ein Rad. Ne? Also das sind ganz, ganz viele einzelne Bereiche. Und da würde ich Sie jetzt mal bitten, dass Sie mal ganz spontan, ganz wild einfach mal überlegen, in welchen Beziehungen stecke ich. Also zum Beispiel zu meinem Mann, ne? Also da bin ich Ehefrau. Oder ich bin Mutter. Oder ich bin Psychologin, also mein Beruf. Ich bin Nachbarin. Dass Sie einfach mal ganz wild überlegen, welche Rollen habe ich. Ruhig auch, wenn Sie Ehrenämter haben, nehmen Sie die bitte mal mit rein, jetzt für heute. Ja, wenn Sie keine Ahnung, die Jungscharleiter. Ja, es sind die Jungscharleiter. Oder Chorleiter oder Chorsänger. Ne? Was auch immer. Sammeln Sie mal ganz wild, ich glaube, es sind 14 oder 15 Kästchen. Wir haben viel, viel, viel mehr noch. Aber einfach mal jetzt auf die Schnelle, wenn Ihnen nur 5 einfallen, ist es auch gut. Sammeln Sie die mal. Und im zweiten Schritt, bitte nicht vorher machen, wenn Sie sagen, so, jetzt fällt mir gerade nichts mehr ein. Dann bitte bewerten Sie mal diese einzelnen Rollen und überlegen Sie mal. Und bitte, ganz ehrlich, das besprechen Sie nicht mit Ihren Kollegen hier am Tisch. Ja? Das soll jetzt wirklich was für Sie sein. Sie besprechen andere Sachen noch besprechen, aber das jetzt nicht. Bewerten Sie mal diese Rollen ehrlich. Und wenn Sie sagen, nee, das will ich nicht ehrlich beantworten, dann lassen Sie es weg und machen Sie es daheim. Ja? Aber schauen Sie mal, ist das eine Rolle, die mir gut tut? Ist es eine Rolle, die ich gerne habe im Moment? Dann geben Sie sich ein Plus. Und wenn Sie sagen, die ist so toll, dann geben Sie sich 2 oder 3 Pluszeichen. Also die dürfte steigern. Wenn Sie sagen, das ist eine Rolle, die hätte ich am liebsten los und die macht mir unglaubliche Mühe, geben Sie sich ein Minus, Sie können bis 3 gehen. Und wenn Sie sagen, mal ist es so eine Rolle, die hat so beides, dann geben Sie sich, machen Sie mal eine Null und die gucken wir uns dann mal an, was das für Rollen sind. Haben Sie das verstanden? Ja, also wir wollen mal herausfinden jetzt, nämlich wo liegt denn dieses Optimum bei Ihnen? Wo geht es Ihnen gut? Jeder hat welche. Das hat jemand eine, die er benennen kann, hier öffentlich so. Mit der würde ich gerne exemplarisch Ihnen was zeigen. Bin ich auch nicht schlimm? Ja?
Ja, ich bin Schüleranleiterin in meinem Beruf.
Aha.
Und das ist so wie ambivalent. Also so einmal macht Spaß und einmal denke ich, ja, Hilfe.
Genau, super. Genau, die nehmen wir mal, die Rolle. Schüleranleitung weiß jeder, ne? Was das bedeutet.
Also Lehrlingsanleitung.
Genau, wo die Azubis, die Pflege, genau. Ne? Die Schüler, die heißen dort Schüler, okay. Also Schüleranleiterin. So, eine neutrale Rolle. Bloß für Sie zur Info, was ganz häufig eine neutrale Rolle ist, ist Eltern mit kleinen Kindern. Das ist in der Regel eine neutrale Rolle und die Rolle wird später dann Plus oder Minus. Ja? Also das ist zum Beispiel ist also eine ganz typische, oder Nachbarschaft ist oft auch eine neutrale Rolle. Aber wir schauen uns das mal an. Sie gehen jetzt folgendermaßen vor, und zwar bilden Sie jetzt hier, ähnlich wie gerade eben, wieder sogenannte Subrollen. Und zwar schauen wir jetzt mal hier, was Sie da für Unterrollen haben. Was sind Sie alles als Schüleranleiterin?
Ermutigerin.
Aha. Ich ermutige, also ich bin Ermutigerin.
Ja. Lehrerin.
Lehrerin.
Muss ich auch Grenzen aufweisen.
Aha, also Kritik. Kritikerin. Oder Erzieherin. Freundin?
Ja, Freundin. Aber krass, Vorgesetzte?
Ja. Okay. Gut, und jetzt gehen Sie so vor, dass Sie diese Unterrollen auch wieder bewerten. Ja? Also ganz genau wie vorher auch. Ich frage Sie jetzt mal, sind Sie gerne Ermutigerin? Plus, ja. Minus, ja? Wie viel Plus?
1.
Mhm. Lehrerin?
Ah, Je nachdem.
Plus minus.
Plus minus, ja. Okay. Aber manche, die, da macht Spaß, zu arbeiten. Und manche, da denkst du, Hilfe, wann ist der Einsatz endlich beendet?
Die, aha, okay. Sind Sie Kritikerin, Erzieherin?
Da fühle ich mich schwer, minus.
Minus? Mhm. Freundin?
Plus.
Mhm. Vorgesetzte?
Ja, das ist auch so ambivalent.
Ah, okay, gut. Das heißt, Sie würden jetzt hier genauso wieder vorgehen und gucken, bei der Vorgesetzten, was habe ich denn da für unterschiedliche Anteile bei der Lehrerin? Ja? Und Sie sehen jetzt Folgendes, das ist jetzt ganz interessant, wir haben jetzt das nicht weitergemacht, aber das ist eine relative Ausgewogenheit. Ja? Wir haben zwei Plus, wir haben eine Minusrolle und auch nochmal zwei Neutrale, die man auch wieder ausschließen kann. Bei diesen neutralen Rollen ist es so, dass es da Anteile gibt, die wir schön finden, die wir gerne haben und andere, die nicht so toll sind. Ja? Und das ergibt diese Neutralität. Ja, so geht man da dann vor. Warum machen wir das? Was glauben Sie? Oder was ist der Sinn dessen? Wir wollen rausfinden, wo geht es uns gut? Wir wollen in einer Balance sein. Warum schauen wir uns deshalb an, die unterschiedlichen Rollen und Aufgaben, die wir haben?
Was macht uns Stress?
Ja, was macht uns nämlich Stress? Welche Rolle? Minus.
Minus und die Null vielleicht auch.
Bitte?
Die Null vielleicht auch.
Die Null, die müssen wir jetzt eben aufdröseln, genau, und gucken, was ist da dran, was uns Stress macht, genau. Die Minusrollen machen uns Stress. Ich habe ja gesagt, der Stress ist nicht gut für uns, vor allem wenn er zu lang anhält. Ne? Also was macht man mit den Minusrollen?
Was können die verbessern?
Verbessern?
Gedanken machen, was können die verbessern?
Aha, okay.
Was ändern?
Was ändern?
Wie muss ich mich ändern?
Mhm.
Was ausgleichen?
Eventuell ausgleichen auch, ja. Aha.
Sein lassen?
Sein lassen, endlich kommt's. Okay.
Nein sagen.
Ah, da ist es. Okay. Ja, also hier könnte man jetzt sagen, gut, ist ein Teil davon. Ne? Kann ich es delegieren? Müsste man gucken, dann können wir es delegieren. Wie könnte man es verändern? Kann ich es sein lassen oder muss ich mich ändern? Ja? Also welche Möglichkeiten habe ich hier? Ja?
Kämpfe ich gegen einen?
Was mache ich damit?
Ja.
Ja? Was mache ich mit diesen Rollen oder jetzt hier mit den Subrollen, wenn ich das nicht sein lassen kann? Kann ich eigentlich, schauen Sie mal auf Ihr Blatt, gibt es da Rollen, wo Sie sagen, die steht zur Disposition? Diese Aufgabe, diese Rolle. Denken Sie noch mal an letztes Mal Nein sagen. Ja? Oder verändere ich die Rolle? Ich nehme sie zum bestimmten Grad wahr, aber nicht gänzlich. Ich lasse bestimmte Subrollen sein. Ich setze Schwerpunkte. Was machen wir mit diesen Plusrollen? Die geben uns ja Power, ne?
Ausbauen.
Genau.
Ich kann das jemandem sagen, dass ich mich wohlfühle in seiner Gegenwart zum Beispiel.
Ja?
Ich sage meinem Chef, dass er sich toll findet, dass ich hier arbeiten kann, dass er ein guter Chef ist, dass ich ihm das auch sage, dass ich plausibel mache.
Aha, okay, also das gäbe es auch mal, gell? Schön. Aha. Diese Plusrollen, das sind unsere Energiespender. Ja. Denken Sie noch mal an letztes Mal, behüte dein Herz mit allem Fleiß, daraus fließt das Leben. Jesus hat vorher, Pfarrer Schineis gesagt, hat gesagt, dann wirst du leben, wenn es in der Balance ist.
Ja, ich glaube, das ist aber auch ein Lernprozess. Das ist ein langer Weg oft.
Ja, das ist ein Prozess. Aber jeder Weg fängt an mit dem ersten Schritt, gell?
Die Treppe.
Ja, oder die Treppe vom ersten Abend, gell? Ja,
bei den kleinen Kindern.
Ja. Das Gute ist aber, wenn wir ein Bewusstsein mal darüber kriegen, können wir etwas verändern. Ja? Schauen Sie sich das mal an, hier diese Aussage, eine Form von Glück, auf die ich Einfluss habe. Ich habe Einfluss darauf, ich kann Ja oder Nein sagen. Ja? diese Übung, übrigens, wenn die irgendjemand bitte benutzen möchte, kommen Sie auf mich zu, weil das ist nur ein Teil von einer komplexen Übung, die ich entwickelt habe. Ja? Also ich gebe Ihnen das gerne, oder Sie sagen mir, für was Sie es brauchen, aber nehmen Sie es nicht bitte so aus dem Zusammenhang. Ja? Also einfach auf mich zukommen. Dann. Diese Übung, Sie nehmen es mit nach Hause. Also ich möchte wirklich, das ist eine sehr persönliche Geschichte, Sie dürfen sich gleich über was anderes austauschen, wo man auch ganz ehrlich werden muss. Nur dann ist es sinnvoll. Und Sie, vielleicht haben Sie auch gemerkt, wenn da irgendwie so Rollen sind, stellen Sie sich mal vor, Sie sagen, Ehefrau, eigentlich sollte wenigstens ein Plus stehen, gell? Aber eigentlich, gell, wenn ich ganz ehrlich bin, ja, oder, naja, Nachbarn ist nicht so schlimm, gell, kommt drauf an, wie man wohnt, aber, ja, also schauen Sie sich mal die Rollen ganz ehrlich an. Es geht, das ist manchmal erschreckend, aber nur wenn wir ganz ehrlich werden, sehen wir auch die Notwendigkeit, dass wir was verändern. Ja, es ist unsere Aufgabe, für uns und unser Wohlbefinden zu sorgen. Ja? Und der zweite Punkt ist, wenn ich das ehrlich tue, wird etwas ganz Interessantes passieren. Ich werde nämlich feststellen, wo meine Talente sind. Wenn ich feststelle, in welcher Rolle ich mich richtig wohlfühle. Ich habe diese Übung selber gemacht vor ein paar Jahren, also ist jetzt schon länger her, als ich in so einer Umbruchphase oder einer Umbruchssituation war, beruflich, und habe mal aufgelistet, also tatsächlich das so gemacht, dass ich diese Rolle genommen habe, also so kann man das auch nehmen, und einfach mal geschaut habe, was mache ich denn da alles, was habe ich denn da für Subrollen. Zwar kam es da, vielleicht habe ich es schon mal erzählt, hier, ich weiß es nicht, in Wemming mal bei einem Vortrag, dass ich mich mit einer Freundin getroffen habe. Das ist eine ganz alte Freundin, wir kennen uns seit der ersten Klasse und wir sehen uns einmal im Jahr, die wohnt in Stuttgart. Und vertraut, ne, so, und haben dann festgestellt, sie ist selbstständig, hat eine Firma als Volkswirtin. Mensch, so richtig glücklich sind wir eigentlich nicht mit dem, was wir machen. Ne, das ist ja oft so, ne, so nach, wenn der Abend länger wird, der Weinkonsum ansteigt, dass man dann so ehrlich auch miteinander redet, und haben dann festgestellt, dass wir beide, vielleicht weil wir uns sehr ähnlich sind von unserer Persönlichkeit, am liebsten irgendwo bei einem Floristen arbeiten würden, am liebsten Blumensträuße binden oder irgendwie sowas machen. Jetzt hattest du überhaupt nicht der Tätigkeit entsprochen, die wir beide ausführen. Und wir hatten auch keine Lösung dafür, sondern haben uns so ein bisschen gegenseitig angejammert. Und ich habe es dann aber so mitgenommen, mit nach Hause, und habe gesagt, also irgendwie kann das ja nicht sein. Ne? Man hast ja doch noch eine Zeit vor dir, so arbeitstechnisch. Ne? Und habe mir dann mal genau mit dieser Übung mal Gedanken gemacht, was mache ich denn alles? Wo habe ich denn in meinem Leben solche Flow-Momente, wo es mir richtig gut geht? Weil ich weiß, dass es mir gut gehen soll. Ich muss mich nicht quälen in meinem Leben. Ja, das ist die Grundvoraussetzung, dass wir das glauben. Ich muss mich nicht quälen. Ich bin dazu berufen, dieses Leben mich zu freuen. Ich bin berufen, dieses Leben zu lieben. Es ist ein Geschenk. Und wenn ich mich quäle und keine Freude habe, dann stimmt irgendwas nicht. Und da habe ich festgestellt, wenn ich richtig kreativ bin, also zu Hause, ja, in meinem Beruf habe ich das jetzt weniger gehabt, da geht es mir richtig gut. Ich habe so festgestellt, habe richtig versucht herauszufinden, wo geht es mir gut. Ja? Bei welchen Tätigkeiten ist dieses Flow-Erlebnis da? Und rauskam immer, wenn ich kreativ bin. Immer, wenn ich was Neues schaffen kann. Das habe ich dann so verglichen mit meinem Beruf, Beratung. Und habe gemerkt, das ist es nicht. Das ist es nicht. Ja? Da bin ich nicht kreativ. Da kann ich nicht wirklich was kreieren und neu schaffen. Und Sie haben es gerade gesagt, es ist ein Prozess, der dann beginnt. Ja, aber es ist ein Prozess, an dem immer die Ehrlichkeit schwebt. Auch wenn ich noch keine Lösung habe dafür. Und ganz sukzessive, über viele Jahre, habe ich dann meine Tätigkeit verändert. Verändert und gesagt, Beratung ist nur noch ein ganz kleiner Teil, weil das ist nicht das, wo es mir gut geht auf Dauer. Es ist nur, darf nur noch ganz, ganz wenig sein. Und ich muss einen Bereich für mich entwickeln, wo ich kreativ sein kann, wo ich Neues entwickeln kann, wo ich neues Wissen erschließen kann, wo ich dieses neue Wissen dann irgendwie verpacken kann, so dass es andere verstehen. Und das habe ich dann angefangen zu entwickeln. Das ist nicht mehr das, was ich ursprünglich tun wollte oder was von mir erwartet wurde. Ja, da waren viele Widerstände da. Nicht von meinem Mann, der hat mich da immer unterstützt. Aber das, was Sie gesagt haben, die Erwartungen von außen. Es ist doch so eine große Not da. Wie können Sie damit aufhören? Es ist so eine große Not da. Die Menschen brauchen viel Beratung, brauchen Hilfe, Unterstützung. Wie können Sie jetzt damit aufhören? Da kommen Widerstände. Ja, und da sind wir schon wieder in dieser Balance Selbstliebe, Nächstenliebe. Ne? Dies jetzt zu finden, was ist hier das richtige Maß? Wo habe ich Verantwortung für mich oder für den anderen? Wo habe ich was übernommen und muss das auch noch beenden oder wie auch immer? Ich möchte Sie wirklich ermutigen, da dran zu bleiben. Das ist nicht ohne. Ja? Vor allem, wenn ich irgendwo eingebunden bin und eine Rolle auch bekannt ist, ja, jetzt gerade auch in der Gemeinde, bekanntes Erwartungen da sind, dann zu sagen, und ich werde es jetzt verändern. Nicht von heute auf morgen, gibt es auch manchmal, manches ist ein bisschen angenehmer, wenn man es langsam macht. Und wir schauen uns jetzt, und das andere ist, schauen Sie mal die Talente, das wollte ich jetzt noch sagen, wie schade ist es, wenn wir die Talente, die wir haben, nicht nutzen. Wenn wir die Talente, die uns Gott gegeben hat, Sie kennen alle diese Erzählung, nicht nutzen und sie mehren, sondern etwas tun, wenn wir denken, wir müssen es tun, weil es von uns erwartet wird oder was auch immer, oder wir es von uns erwarten und keine Freude dabei haben. Ja? Also die Freude, das ist, ist echt ein guter Indikator auch nochmal, ob Sie auf einem guten Weg sind. Das ist eine große Sache, ne, was ich hier sage. Ich merke das gerade selber. Ich bin auch gespannt, wie das bei Ihnen ankommt. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir in den Gemeinden und in den Kirchen, dass da ganz schön viel Frust ist, ja, also was ich so erlebe. Ne? Und das passt eigentlich gar nicht zu unserem Glaube, zu dieser Freude, die wir eigentlich haben sollten, diese Freiheit, die wir haben sollten. Und ich weiß schon, ich wage mich da schon ein bisschen vor, ne? Aber Sie entscheiden das selber und werden, hoffe ich, dass da ein Prozess angestoßen wird. Aber stellen Sie sich mal so eine Gemeinde vor, wo man das tut und die Talente nutzt, die da sind, was da passieren kann. Und wo man nicht irgendwelche alten, ausgetretenen Pfade immer weiter verfolgt und keiner will es mehr tun. Ja, und da entsteht Frust und Bitterkeit. Und so eine Dynamik, die nicht den Beziehungen gut tut und natürlich einem selber auch nicht. Ne? So, jetzt schauen wir uns aber jemand an. Den habe ich ja schon erwähnt, der für uns so ein Beispiel für Nächstenliebe ist. Ich lese das jetzt nicht alles vor, weil Sie kennen es eh, denke ich, alle, die heute Abend da sind. Sie wissen, es war die Frage dann des Gesetzeslehrers, der Jesus gefragt hat, was ist das wichtigste Gebot? Und Jesus und fragte ihn dann auch weiter, wer ist denn überhaupt mein Nächster? Ja, das kennen Sie vielleicht auch, jetzt kriege ich da so eine Antwort, die ich nicht will, dann frage ich doch einfach mal weiter, so schnippisch oder wie auch immer. Ne? Ja, wer soll das jetzt sein? Und dann hat Jesus ja die Geschichte erzählt vom barmherzigen Samariter, der unterwegs war, von Räubern überfallen wurde und halt tot lag er da. Es kam ein Priester vorbei, es kam ein Levit vorbei und die gingen alle weiter, das kennen Sie, ne? So, jetzt kommt der Samariter, der Mann aus Samarien, und das lese ich jetzt vor, als er ihn sah, also der war auf einer Reise, der war auf einem Weg, der hatte ein Ziel, als er ihn sah, hatte er Mitleid, ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf, sein Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Am anderen Morgen holte er 2 Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte, sorge für ihn. Und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Ja? Also hier haben wir die zentrale Handlung dieses Mannes aus Samarien, der Inbegriff der Nächstenliebe ist. Und sie kennt dann das auch, wie das dann weiterging, ne? Also wer ist der Nächste und so weiter, das kennen sie alles. Und ich würde mir jetzt gern mit Ihnen diesen zentralen Teil mal anschauen, ja, was wir da rausnehmen können, wie dieser Mann Nächstenliebe gelebt hat. Und den Text können wir uns jetzt nicht merken, ne? Deswegen habe ich da einfach mal die wichtigsten Handlungen rausgenommen. Und wir versuchen mal zu schauen, was ist da geschehen. Da kam also ein Mann aus Samarien, der war auf einer Reise. Der war unterwegs, habe ich schon gesagt. Ne? Der hatte ein Ziel, der ist nicht irgendwie, der war nicht langweilig, ne? Sondern der hatte eine Aufgabe. So, dann sieht er diesen Menschen, der da halb tot liegt, überfallen. Das heißt, der hatte eine Wahrnehmung, der war offen, der sieht die Not. Ja, der ist da empfänglich dafür.
Gesehen haben die anderen ihn ja auch.
Ja.
Aber die hatten halt kein Mitleid in ihm.
Was auch immer, gell?
Genau.
Ja, genau. Jetzt kommt eine Ach, das sehen Sie jetzt schon wieder so schlecht hier, gell? Das ist bei mir alles ganz leuchtend. Okay, so, jetzt hat er Mitleid. Das heißt, er lässt auch zu, dass da ein Gefühl kommt. Er lässt sich darauf ein. Ne? Er ist da sensibel dafür. Also er sieht ihn, er nimmt ihn wahr, er ist offen, er geht Nähe mit dem anderen ein. Er geht nicht einfach vorbei. Und jetzt geht er hin und verbindet denjenigen, er reinigt seine Wunden, er pflegt ihn, Öl und Wein zur Desinfektion und er verbindet ihn. Also er sorgt, er gibt ihm erste Hilfe direkt. Er unterbricht seine Reise und kümmert sich um ihn. Mit dem, was er zur Verfügung hat. Ja, das nutzt er. Er gibt ihm das, was er hat. Er hebt ihn auf sein Reittier, er bringt ihn zu einer Herberge. Also er sagt nicht, oh, ich muss jetzt hier eine Herberge bauen, sondern er nutzt das, was da ist. Er geht dorthin und sagt, da ist eine Unterkunft, die nutze ich. Und er sorgt für ihn bis zum nächsten Morgen. Also er hätte wahrscheinlich eh irgendwo übernachten müssen, das verbindet er, also vermute ich mal. Ne? Und er sorgt jetzt dort für ihn. Also in diesem Rahmen. Und jetzt passiert was ganz Interessantes. Am anderen Morgen holt er Geldstücke, nimmt er Geldstücke, die er auch zur Verfügung hat. Also es ist nichts, was er sich leiht. Er nimmt aus seinem Vorrat das, was da ist, gibt es dem Wirt und jetzt wendet er ein Prinzip an. Er sagt zum Wirt, sorge für ihn. Kennen Sie dieses Prinzip? Das nennt man Delegation. Ja? Er delegiert. Er sagt zu jemandem, der eh vor Ort ist und die Möglichkeiten hat, sorg bitte für ihn. Er gibt einen Auftrag weiter. Das heißt, er unterbricht seine Reise nicht lange. Er nimmt die Dinge, die da sind, und dann delegiert er und geht weiter. Also er gibt nicht sein Vorhaben auf. Interessant ist, dass er dann noch eben sagt, wenn er mehr braucht, wird er ihm das bezahlen, wenn er wiederkommt. Das heißt, er kontrolliert auch. Er kontrolliert, ist mein Auftrag auch ausgeführt? Wird er da wirklich ausgeführt? Wenn Sie sich das mal anhören, das mal so auf sich wirken lassen, hören Sie mich noch?
Nein.
Nein, gell, das merke ich jetzt auch gerade, aber da haben wir Batterie. Batterie ist low. Okay, ich rede jetzt ein bisschen lauter. So, vielleicht kommt es nochmal. Nee, hat jemand Batterien da? Das waren schon meine hier. Okay, hören Sie mich trotzdem?
Ja, ja.
Gut, müssen Sie Ihrem Pfarrer halt erzählen, was wir... Oder nee, wird es hier aufgenommen? Ja, okay, dann ist ja alles gut. So, wenn Sie sich das jetzt mal anschauen hier, der Samariter, Der hat einen Rahmen, der da war, genutzt. Er ist nicht über diesen Rahmen rausgegangen. Er hat genommen, was da war. Und er ist dann, als alles, als er versorgt war, als er delegiert hatte, ist er weitergegangen. Er ist nicht geblieben und hat seine Ziele aufgegeben. Merken Sie das? Ich würde Ihnen jetzt gerne an Ihre Tische, so wie letztes Mal auch, so wie Sie jetzt auch sitzen an den Tischen, diese Frage mitgeben. Dieser Samariter, diese Erzählung, das ist das Paradebeispiel, wie wir Nächstenliebe leben sollen. Was heißt das für mich, was heißt das für uns als Gemeinde? Ja, also Sie dürfen das gern wählen, über was Sie da reden. Was heißt das für uns oder was könnte das heißen? Ja, da werden wir jetzt keine 100% Antwort drauf finden, aber vielleicht mal Ansätze. Haben Sie es verstanden? Okay, gut. Sie dürfen und ich zähle dann wieder rückwärts hier. 5 Minuten kriegen Sie. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was, zu was für Gedanken oder zu, welche Ideen sind denn so an Ihren Tischen entstanden? Dazu. Das, also es darf ruhig sehr kontrovers sein. Ne? Also Sie müssen das jetzt nicht unterstützen hier, sondern einfach, wo Sie auch merken, da entsteht ja vielleicht eine Spannung oder Sie dürfen natürlich auch sagen, was Sie einverstanden sind, gell?
Ja. Also ich würde sagen, was mich auch sehr beeindruckt hat, dass er ohne Wenn und Aber sofort geholfen hat, also ohne irgendwelche Anschauen der Person und sozusagen, ja.
Könnte ja auch Angst haben, hat wir können und das weiter so.
Ja, klar, ist ja auch wäre verständlich, ne? Hat sofort geholfen, ja.
Denkst du recht, dass das Auslöser war?
Auch noch, passt gerade, gell? Aha, okay.
Also mich hat dieses Sah, als er ihn sah, sehr angesprochen. Ich dachte erst mal hingucken, was kann ich und wer ist so um mich herum? Wer ist in der Gemeinde oder wo gibt es einen Bedarf oder eine Not? Oder?
Okay.
Nicht gleich ein Aktionismus, erst mal hingucken.
Okay, aha, also okay.
Erst mal hingucken.
Genau, aha.
Jetzt verstehe ich jetzt den Sinn. Dann ist also der Samariter die arme Gemeinde. Ich überlege die ganze Zeit, was soll das? Also nicht der Samariter, sondern der Verletzte ist die Gemeinde. Und wir sollen dem jetzt helfen, oder?
Okay. Wie du das auslegst, das ist jetzt meine Sache.
Ja, ja. Na, ich überlege jetzt, was? Das muss ja irgendwie im Sinn mit dem Zusammenhang mit der Gemeinde sein, das Ganze.
Aha.
Und da suche ich noch nach.
Aha. Wo ist die Gemeinde? Wer ist das jetzt, der Samariter oder der Verletzte?
Ich denke umgekehrt jetzt.
Aha.
Wir sind jetzt die Helfer für die Gemeinde.
Ah, okay.
Also,
ja.
Lasst uns die Gemeinde retten.
Ja.
Also irgendwo in der Richtung.
Das dürfen Sie anwenden, wie Sie wollen, ja? Ob Sie sagen, das bezieht sich jetzt ja auf die Gemeinde, das bezieht sich auf mich als Privatperson oder was auch immer. Ne? Hier wird ja ein Prinzip beschrieben. Ne? Also das, es geht ja hier um ein Prinzip, um eine Handlung, um, die man da ableiten kann. Interessant, dass Sie gerade gesagt haben, Frau Weichler, erstmal hinschauen, bevor man im blinden Aktionismus auch verfällt, was ist denn notwendig? Ne? Das ist ja auch so dieses Prinzip Jesu, der gesagt hat, was willst du, dass ich dir tun soll? Wo man so sagt, hä, das ist doch offensichtlich, warum fragt der das? Ja, aber was willst du, dass ich dir tue? Sagt er ja auch nochmal, ne? Es ist auch sehr was Würdigendes, nicht einfach nur helfen. Ne? Sagen, oh, der Arme, der braucht Hilfe, sondern was willst du denn, dass ich dir tue?
Das ist, dass das gar nicht will.
Vielleicht will er es gar nicht, vielleicht will er ja auch da drin bleiben, gell?
Genau. Mhm. Das ist wie mit Behinderten halt auch, wenn ich sie sehe auf der Straße, manchmal, ich muss ihm helfen,
ja.
Aber ich würde ihn erst mal vorher fragen, ob er denn mir auch die Hilfe möchte.
Einfach mit dem Rollstuhl wegschieben.
Gibt es so einen tollen Werbespot, gell? Genau. Wolltest du es gerade sagen nochmal?
Ja, ich habe es nicht verstanden.
Einfach mit dem Rollstuhl wegschieben.
Okay. Ja, da waren wir
gemeldet. Eigentlich sind Sie jetzt die Samariterin drin. Wir sind die Gemeinde und Sie kommen und halten uns. Und dann geht sie wieder.
Habe ich jetzt so noch nicht gesehen, aber du lassen es ja stehen.
Die Frage ist nur, ob er so blutend an der Straße schon so liegen.
Okay. Wir lassen es mal. Ich möchte mit Ihnen noch einen Schritt zum Schluss weitergehen. Nehmen Sie doch mal diese Erzählung mit. Ich persönlich, das ist meine ganz persönliche Meinung. Ich finde, dass es eine unglaublich provokante Erzählung ist, wenn man sie mal ganz echt sich anguckt. Dieser barmherzige Samariter, der hilft, ne? Er geht nicht vorüber, aber er macht es in ganz klar definierten Grenzen. Und vor allem verliert er sein Ziel nicht aus den Augen. Der sorgt gut für sich bei allen. Ne? Und also das ist so das, was mich hier am meisten anspricht zu diesem Thema, was diese Balance anbelangt. Ich helfe dir, ich lasse niemand hängen, ja? Also ich gebe diese Akuthilfe. Aber ich verliere mein Ziel und meine Berufung oder wie ich das auch immer nenne, nicht aus den Augen. Und ich bleibe auch in meinem Rahmen. Ja? Ich überschütte jetzt hier nicht, sondern ich mache das, was notwendig ist. In diesem Rahmen bewege ich mich.
Und ich erwarte da eine ganze Menge Vertrauen. Von dem Wirt,
ja.
Dass der den Kranken richtig behandelt.
Ja.
Also er gibt auch die Verantwortung weiter.
Genau, er gibt Verantwortung auch weiter, ne, und sagt, er wird es schon machen. Ja? Also das heißt, das finde ich jetzt auch noch schön, er vertraut da auch jemandem und sagt nicht, ich bin der alleinige Retter und nur ich kann das hier machen, sondern anderer wird es wohl auch gut machen. Ja? Wir wissen jetzt nicht, wie das abgelaufen ist, aber er delegiert es und vertraut hier ganz genau.
Der Mann aus Samarien, wenn ich jetzt so die Schritte ansehe, das war sein Charakter. In so einer Notlage, dass er solche wunderbare Schritte macht, das zeugt, dass er einen starken, guten Charakter hat. Lebenshaltung hat.
Der Hilfe, ne? Ich helfe dem, der in Not ist. Genau. Aber er sagt nicht, ich helfe allen, die in Not sind, sondern denen ich auf meinem Weg begegne. Auf diesem, also auf mein Ziel. Ne? Den helfe ich in meinem Rahmen. Das ist das Interessante, wir wissen nämlich heute, jetzt gehen wir zurück, wo wir angefangen haben, bei den Menschen, die sich erschöpfen, ja, die Burnout-Typen, es gibt da nicht wirklich Typen, ne, dass man sagen kann, ah, da ist sie. Aber wir wissen, es gibt so zwei ganz charakteristische Merkmale, die alle verbinden, also das ist so dieser gemeinsame Nenner in der Differenzierung dann. Und ein Charakteristikum von Menschen, die in Erschöpfung kommen oder hier gefährdet sind, das sind Menschen, die haben ein sehr hohes Verantwortungsbewusstsein. Also das, was Sie gerade sagten, der Charakter oder die Persönlichkeit, ja, ist von hohem Verantwortungsbewusstsein geprägt. Und wenn Sie das jetzt auch nochmal runterbrechen hier auf die Gemeinde, wer sieht die Not? Das sind die Menschen, die ein hohes Verantwortungsbewusstsein haben. Ja, das sind die, die dann auch sagen, Zähne zusammenbeißen, das packen wir schon, da müssen wir halt durch. Ja? Das ist ein wesentliches Merkmal. Und das zweite, Menschen, die sich nicht so gut abgrenzen können. ja, die nicht wieder auf Distanz dann auch gehen können. Eben das, was wir jetzt auch gesehen haben, die dann delegieren und sagen, ich vertraue, ja, vertraue. Oder hier sind auch meine Grenzen, ich gebe 2 Denare und nicht 5. Ich gebe das, was notwendig ist und was ich habe. Ich habe Öl und Wein jetzt in unseren Metaphern oder in dieser Erzählung. Ja, das ist das, was ich habe und das gebe ich und setze ich ein, aber nicht darüber hinaus. Ich erschöpfe mich nicht und meine Mittel. Ich erschöpfe nicht mich und meine Kraft, ja, sondern das, was ich jetzt zur Verfügung habe. Ja, das ist auch dieses Prinzip der Brote und Fische. Gott gibt seinen Segen dazu und die Menschen werden satt. Ja, das, was ich habe, gebe ich und Gottes Segen wird es vermehren. Brauchen wir auch wieder Vertrauen, gell? Da geht es aber ständig drum. Gell? Das ist Glaube. Glaube ist nichts anderes wie, also sage ich mal, Treuen. Treuen heißt ja Glauben, Vertrauen, dass dieses Vertrauen wächst. Ja? Das ist unser Glaubensleben. Interessant, wenn wir uns jetzt das mal anschauen hier. Sie haben letztes Mal, hat mir hier aufgeschrieben, es ist auch noch da, wo fällt es leicht, ja und nein zu sagen, wo fällt es schwer, nein zu sagen, also hier auch zu sagen, es mache ich nicht mehr. Und da hatten Sie genannt unter anderem, wenn eine Abhängigkeit besteht oder auch gegenüber hilfsbedürftigen Personen ist es schwierig. Ja? Das fand ich ganz interessant, vor allem da, wo ich Verantwortung dann auch habe. Und genau da spricht man jetzt drüber. Ja? Diese hilfsbedürftigen Personen, wo ich Verantwortung habe, wo nicht so ganz klar ist, was wird von mir erwartet. Das ist schwierig, Nein zu sagen. Das heißt, da müssen wir teilweise uns selber entweder Erwartungen natürlich abklären, aber auch wir sind hier verantwortlich für uns zu entscheiden, wie viel Verantwortung habe ich hier? Wie viel habe ich tatsächlich? Und vor allem, wer hat mir die Verantwortung gegeben? Wo kommt denn die her? Wenn ich so das Gefühl habe, die werde ich nicht los. Wo kommt diese Verantwortung her? Und dazu schauen wir uns jetzt abschließend ein Modell an. Manche von Ihnen kennen schon, wenn Sie schon mal in einem Seminar waren oder wo auch immer, das ist die sogenannte Transaktionsanalyse. Und die möchte ich Ihnen noch abschließend erklären und mitgeben als Modell, um immer wieder in diese Balance zu kommen. Wo bin ich für den anderen da und wo muss ich für mich sorgen? Ja? Also dieses lebenslange, und es gibt, also davon bin ich überzeugt, es ist ein lebenslanges, immer wieder zurückfinden in eine Balance. Ja? Eric Byrne ist ein Psychologe gewesen, der sich mit Kommunikation beschäftigt hat. Und Kommunikation bedeutet in Communio, Sie kennen es, die Kommunion, Beziehung, in Beziehung treten eigentlich. Und er hat uns ein ganz tolles Modell gegeben, das heute weit über die verbale Kommunikation hinausreicht, was wir wirklich nutzen können, um Beziehungen zu uns, zu anderen Menschen zu verstehen. Und ich möchte es Ihnen jetzt erklären. Eric Byrne hat gesagt, wir Menschen, erwachsene Menschen, wir leben auf sogenannten 3 Ich-Ebenen, 3 Ich in Ich-Zuständen. Und die erste Ebene, die er definiert, ist das sogenannte Kind-Ich. Ja, also jeder von uns hier hat diesen Zustand in sich. Auch als erwachsener Mensch mit 50, 60 oder noch mehr Jahren. Das ist völlig wurscht. Dieses, wenn ich da bin, das ist ein Zustand, und da können Sie sich so kleine Kinder 2, 3 Jahre vorstellen, da bin ich total unbeschwert, sorglos, freudig, da bin ich im Hier und Jetzt ganz echt. Ja? Also stellen Sie sich wirklich so Kinder vor, die so ganz selbstvergessen spielen und alles um sich herum vergessen. Diesen Zustand, den erleben wir zum Beispiel im Flow, ne? Den ich vorher erwähnt habe, wenn ich da so drin bin. Aber auch, wenn ich, weiß nicht, was Sie heute gemacht haben, vielleicht waren Sie ja auch unterwegs und haben die Natur genossen, da kann man das auch erleben, ja, wenn ich einfach diese Freude erlebe, bei was auch immer. Wir haben einen weiteren Zustand in uns, das sogenannte Erwachsenen-Ich. Wenn ich da bin, bin ich nicht mehr ganz so unbeschwert. Das ist eine Zeit, da löse ich mich ab, ja, das ist eine Selbstständigkeit, da übernehme ich für mich Verantwortung. Wenn ich da bin, dann entscheide ich, was für mich gut ist. ich übernehme Verantwortung für mich und meine Gesundheit, für mich und meine Finanzen, meine Berufswahl. Ich übernehme für mich Verantwortung. Ich treffe für mich Entscheidungen. Es gibt da noch eine dritte und letzte Ebene, und das ist das sogenannte Eltern-Ich. Und das Eltern-Ich, das heißt jetzt nicht, dass ich biologisch Vater oder Mutter bin, sondern von einer Haltung, wie Eltern eben mit ihren Kindern. Jetzt übernehme ich für jemanden Verantwortung, für eine Sache, für ein Projekt. Hingabe, Rücksichtnahme, all das findet auf dieser Elternebene statt. Erikson unterteilt die Ebenen dann auch noch, jetzt bei den Eltern in nährend und kritisch und so weiter. Das ist spannend, aber für uns jetzt nicht so wahnsinnig relevant. So, jetzt haben wir, wenn Sie das sehen, das sind eigentlich so drei Kugeln, ne? Ich habe es jetzt hier im Kästchen dargestellt. Jetzt haben wir also als erwachsene Menschen diese drei Ebenen. Jeder, der hier sitzt. Und jetzt fangen wir an, miteinander in Beziehung zu treten. Jetzt kommt die Kommunikation und die Aktionen, die Transaktionen, die kommen jetzt. Die entstehen jetzt. Ja? Und jetzt können wir uns vorstellen, hier in der Mitte zwischen den beiden Menschen, wenn wir jetzt da therapeutisch mitarbeiten, dann gibt es hier alle möglichen Kreuz- und Verdeckten und sonstige Möglichkeiten, wie man miteinander umgeht. Wir machen heute eine ganz einfache Variante und stellen uns jetzt einfach mal in der Mitte eine Wippe vor. Ja? Die Wippe ist gerade, die Wippe knicke ich nicht ab, die Wippe ist gerade. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, hier vom Eltern zum Kind, vom Erwachsenen zum Erwachsenen und vom Kind zum Eltern-Ich miteinander umzugehen. Und dass Sie das jetzt besser verstehen, hier ein Beispiel. Hier haben wir jetzt mal tatsächlich einen Elternteil. Und dieser Elternteil hat ein Kind. Dieses Kind ist klein und hat gerade seinen ersten Zahn gekriegt. Also so irgendwo im ersten Lebensjahr. Ne? Was machen wir? Zahnbürste kaufen, oder? Ja. Und dann schrubben wir diesen kleinen Zahn, oder? Also ich habe das gemacht, ne? Diesen kleinen Zahn geschrubbt. Genau.
Lobend erwähnen.
Ich habe mich selber gelobt, oder wie?
Nein, das Kind.
Ach so, ja, also jetzt noch nicht, weil es ist jetzt noch ganz klein, das schrubben wir das Zähnchen. Ne? Das heißt, ich habe die Verantwortung für dich, mein Kind, ne? Und schrubb dein Zähnchen. Okay? So, jetzt hat das Kind dann alle Milchzähne, also ist, was weiß ich, 5, 6 Jahre alt. Was machen wir jetzt, was das Zähneputzen anbelangt?
Kannst du selber.
Selber.
Machen.
Aber? Wir kontrollieren. Wir sagen, du machst es jetzt schon selber, aber ich komme und kontrolliere. Ja? Ich kontrolliere dann und eventuell unterstütze ich dich oder kritisiere dich, korrigiere oder was auch immer. Oder ich lobe dich. Ne? Genau. Aber immer noch sind wir hier verantwortlich. So, jetzt ist unser Kind nicht mehr 6, sondern jetzt ist es 16. Was machen wir jetzt, was das Zähneputzen anbelangt? Putzen Sie nimmer. Was würde passieren, wenn Sie sagen, komm mal her, ich putze dir die Zähne? Oder ich will das kontrollieren? Hätten wir ganz schön Stress zu Hause, oder? Zu Recht, weil unser Kind uns sagt, hey, Mom oder Dad, pass mal auf, ich bin groß, ja, und du darfst jetzt dich auch mal entspannen, ja, das ist nicht mehr deine Aufgabe, weil ich bin dafür, haben wir gesagt, verantwortlich. Ich bin für meine Zähne verantwortlich, ja. Das heißt, wir sind jetzt hier auf Augenhöhe. Ja, und das ist ja genau das, was wir mit unseren Kindern erleben, dass sie sich allmählich ablösen von uns, allmählich Verantwortung übernehmen und erwachsen werden. Das ist ein Prozess. Ja, genau. Ja, und dann kann es passieren, gell? Irgendwann kriegen sie uns die Korrigatabs.
Ja.
Ja. Das kann dann auch passieren. So, Sie haben die Ebenen verstanden, gell? Jetzt, okay. So gehen wir also miteinander um. Hier, Sie und ich, wir sind heute auf welcher Ebene miteinander? Genau, hier, genau, wir sind auf Augenhöhe und Sie machen das mit, was Sie wollen und entscheiden selber, wie Sie über die Inhalte denken. So, jetzt wollen wir aber abschließend hier mal schauen, dieses Thema Nächstenliebe erschöpfen, im Rahmen bleiben. Und wenn Sie sich das jetzt mal hier anschauen, was hat denn eigentlich der barmherzige Samariter, ne, also denken Sie mal hier, ich und andere mal weg, jetzt sagen wir einfach mal, hier ist der Samariter, ne, das sind wir, und da ist der hilfsbedürftige, arme, geprügelte Mensch. Ne, der ist ganz hilflos jetzt im Moment. Wo ist der, auf welcher Ebene? Der ist hier. Der ist hilflos, der braucht Unterstützung jetzt in dieser Situation.